Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Liebe Gemeinde, das Erbarmen Gottes steht am Anfang. Das Erbarmen Gottes umschließt die Worte des Evangeliums. Es umschließt unser Leben. Es steht an seinem Beginn und an seinem Ende. Nur deshalb können wir uns auch dem anderen aussetzen und einen unverstellten Blick auf uns selbst wagen. Anschaulich ist das Erbarmen geworden, gerade eben. In Gottes Erbarmen haben wir die beiden kleinen Mädchen hineingetauft. Frieda und Sophie, du gehörst zu Christus, wurde jeder zugesprochen. So wie es uns in der Taufe zugesagt wurde. Du gehörst zu Christus. Wir wurden hineingetauft in diesen Raum des Erbarmens. Willkommen in der Gemeinschaft der Heiligen. Sie stutzen. Gemeinschaft der Heiligen, das ist ihnen jetzt doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Da schaut man sich so um, nach rechts und links und denkt sich, Gemeinschaft der Heiligen. Und da schaut man sich auch selber an und denkt sich ein doppeltes, Denn sofort fällt einem ja so vieles ein, was da nicht so recht passen will zu dieser Bezeichnung. Da ist ja so viel Groll, so viel gekränkte Eitelkeit, so viel Missgunst, so viel, ach, lassen wir das. Mit Selbstbezichtigungen kommen wir hier nicht weiter. Immerzu kommt uns ja zu Bewusstsein, wie sehr wir als Einzelne und als Gemeinde hinter dem zurückstehen, was wir eigentlich sind. Gemeinschaft der Heiligen, umfangen von Gottes Erbarmen. Und die Ermahnungen, die uns in unserem Predigttext entgegenkommen, die sind ja nun auch nicht gerade dazu angetan, unsere Meinung von uns selbst zu verbessern. Richtet nicht, verurteilt nicht, vergebt einander. Ein Imperativ reiht sich an den nächsten. Es ist, als entstünde eine Art Netz, da webt sich Faden an Faden, ein undurchdringliches Gespinst, das einem am Ende die Luft abdrückt. Denn sofort fallen uns ja zu jedem Imperativ die eigenen Vergehen ein. Richtet nicht. Wie oft habe ich in meinem Leben schon innerlich zu Gericht gesessen? Wie oft habe ich bewertet und entwertet und verurteilt und heimlich gesagt, nun mach mal Platz auf deinem Richterstuhl, Gott, jetzt lass mich mal ran. Ja, wie schön wäre es, wenn wir nicht mehr richten und verurteilen würden. Es gäbe dann keine Ankläger mehr und die Rechthaberei hätte endlich ein Ende. Es hätte niemand mehr das Bedürfnis, das Internet zu füllen mit seinem ganzen Groll und der Verachtung und dem Hass. Es wäre wie der Anfang des neuen Friedensreiches, wie die Erinnerung an das Paradies. Es würde niemand mehr gefangen genommen und die Gefängnisse blieben leer und niemand würde mehr von Rechts wegen hingerichtet. Und wir würden wie Geschwister einträchtig beieinander wohnen. So könnte es sein, wenn nicht mehr gerichtet und verurteilt würde. Es könnte aber auch ganz anders sein. Was wäre, wenn es keine Richter mehr gäbe, die Recht sprechen? Und ich denke an all die Juristinnen und Juristen unter uns, die sich tagtäglich bemühen, dass Recht durchgesetzt wird. Die Urteile fällen und Strafen verhandeln. Wenn das nicht wäre, es wäre die Hölle auf Erden. Dann würde sich halt der Stärkere durchsetzen und die Täter würden über die Opfer triumphieren. Und wir wissen doch, wie wichtig es für die Opfer ist, noch einmal und sei es Jahrzehnte später, die Täter vor Gericht zu sehen. Ja, es wäre ein Schrecken ohne Ende, wenn auf Erden nicht mehr gerichtet und verurteilt würde. Wenn wir uns aus unserer richterlichen Verantwortung gänzlich davonstehlen würden. Die Aufforderung Jesu, richtet nicht, muss jedenfalls dem Einspruch der Opfer standhalten. Und dennoch ist alles menschliche Richten eine zutiefst zweideutige Sache. Schon deshalb, weil wir nicht unfehlbar sind. Schon deshalb, weil wir mit unseren Urteilen richtig falsch liegen können. Schrecklich falsch. Weil wir den Menschen, die wir beurteilen, so oft gar nicht gerecht werden. Gar nicht gerecht werden können. Wir sehen ja immer nur einen Ausschnitt. Sehen eine Tat, aber auch die nur in Ausschnitten. Wir wissen nicht wirklich, wie es dazu gekommen ist. Sehen Indizien, aber die können täuschen. Hören Zeugenaussagen, aber auch die haben vielleicht etwas Falsches wahrgenommen. Wir könnten uns alle geirrt haben. Vielleicht liegen wir richtig falsch. Wir ahnen, all unser Richten ist nur ein Notbehelf. Zwar bitter nötig, aber doch nur ein Notbehelf. Indem wir richten, tun wir etwas, was wir tun müssen, aber doch eigentlich gar nicht können. Weil wir nie das ganze Bild sehen, weil wir nicht ins Herz schauen können. Wir können keine endgültigen Urteile fällen. Wir sind nicht die letzte Instanz. Es bleibt bei jedem menschlichen Richterspruch dieser Vorbehalt. Er könnte auch falsch sein. Und diesen Vorbehalt, liebe Gemeinde, den sollten wir uns nun auch bei allem persönlichen Urteilen immer wieder bewusst machen. Denn mit so einem Urteil legen wir ja Menschen fest auf das, was sie vermeintlich getan haben. Urteile sind schnell gefällt. Der ist unaufrichtig, der ist unfähig, die ist überheblich, der ist ein Volksverräter, jener ein Nazi. Wir sperren Menschen ein in unsere Urteile, wie die amtlich bestellten Richter Verurteilte in ihre Gefängniszellen einsperren. Die möglichen Schritte darin sind abgezählt. 2, 3, 4, dann kommt die Mauer. Auf allen Seiten immer wieder die Mauer. Vielleicht ein Fenster mit ein paar Gitterstäben, durch die man im besten Fall ein Stück Himmel sieht. Doch herauskommen kann man von sich aus nicht mehr. Aber warum richten wir so gerne? Warum verurteilen wir so gerne? Was ist so attraktiv daran, andere einzusperren ins Gefängnis meines Urteils? Nun, wenn ich jemanden verurteile, dann halte ich ihn mir vom Leibe. Dann stelle ich ihn in eine Ecke. Dann kann er mir nichts anhaben. Ich nehme Abstand. Ich stülpe ihm meine Vorstellung von ihm über den Kopf. Wie einen Sack. Und gegen diesen Sack kann ich dann ankämpfen. Aber ich kämpfe gegen einen Popanz. Und vielleicht ist das ja nichts als ein verzerrtes Spiel der Angst. Ich halte mir jemanden vom Leibe, denn wenn ich hinschauen würde, ihm nahe treten würde, dann käme vielleicht ganz anderes zum Vorschein. Vielleicht sehe ich etwas, was mich an mich selbst erinnert. Meine Unsicherheit, mein Versagen, meine Demütigung. Wenn ich ihm in die Augen schaue, vielleicht sehe ich da seine Verletzlichkeit und spürte die eigene. Seine Ratlosigkeit und spürte, wie ratlos ich selbst oft bin. Seine Bitte um Anerkennung und würde darin meine eigene tiefe Sehnsucht nach Anerkennung finden, nach Beachtung und Liebe. Aber da ist dieser Balken in meinem Auge. Der Balken im Auge, er verhindert, dass ich etwas sehe. Der Balken im Auge, der meinen Blick verstellt und der wehtut bei jeder Bewegung. Mein Balken, den ich so schwer nur loswerde und der mich blind macht. Blind für den anderen, blind auch für mich selbst. Und damit, liebe Gemeinde, sind wir nun wirklich bei uns angelangt. Und es stellt sich die Frage, ob unsere ganze Selbstgerechtigkeit, mit der wir über andere ein Urteil sprechen, nicht auch mit der Erbarmungslosigkeit zu tun hat, mit der wir uns selbst anschauen. Wie oft sind wir uns selbst Richter und Staatsanwalt, schauen auf uns mit unbarmherzigem Blick. Wie oft verurteilen wir uns selbst, weil wir nicht so sind, wie wir meinen, sein zu sollen, nicht erfolgreich genug, nicht liebenswürdig genug, nicht klug genug, nicht genug. Es ist, als säße der Richter in unserem Gehörgang und flüsterte uns ständig unsere Defizite ins Ohr. Heute wieder nicht geschafft, was du dir vorgenommen hast, wieder nicht den eigenen Ansprüchen genügt, nicht die Vorgaben erfüllt, nicht die Latte übersprungen. Es ist ja auch dieser Blick auf uns selbst, dieser erbarmungslose Blick auf uns selbst, der uns so hart macht und auch dem anderen kein Erbarmen gönnt. Wenn wir doch endlich von unserem Richterstuhl herunterklettern würden und ihn dem überlassen, dem allein ein Urteil zusteht. Wenn wir doch darauf vertrauen könnten, dass es einen anderen Blick auf unser Leben gibt, als diesen kritischen Blick, den wir selbst auf uns werfen. Liebe Gemeinde, dass Gott barmherzig ist, das ist mehr als nur eine Eigenschaft Gottes, so schnell dahingesagt. Dass Gott barmherzig ist, ich wünsche, dass wir das tief in uns spüren könnten. Das ist wie ein Wärmestrom, der uns erreicht, wenn wir vor Kälte zu zittern beginnen. Wie ein Licht, das mich nach langen Tagen der Dunkelheit trifft, sodass ich innerlich hell werde. Es ist wie ein Atem, der lange angehalten wieder zu strömen beginnt. Und diese Barmherzigkeit, die wird nicht ausgeteilt nach der Rechnung 1:1. Nun sei du mal barmherzig, dann bin ich es auch. Nun sei du mal vergebungsvoll, dann bin ich es auch. Nein, da wird nicht gerechnet und geknausert. Es wird verteilt in Fülle. Mit einem Maß, das nicht nur voll ist, sondern übervoll. Zusammengerüttelt wurde in dem Maß und geschüttelt, sodass noch mehr Barmherzigkeit hineinpasst. Mit einem Maß wird gemessen, das schließlich überfließt und jedes Zählen und Berechnen und Abwägen vergisst. Und deshalb ist es gar kein vernünftiges Maß mehr. Jede Maßeinheit wird hier ad absurdum geführt. Sie ist im besten Sinne maßlos, die Barmherzigkeit Gottes. Wer darauf vertraut, für den wird jedes kleinliche Abrechnen mit den anderen unmöglich. Wer darauf vertraut, der kann selber großzügig werden. Wer darauf vertraut, der nimmt den anderen in den Blick und lässt Begegnung zu und setzt sich aus, lässt sich überraschen, lässt Güte zu, lässt Gott Richter sein. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Wenn wir Gott und nur Gott Richter sein lassen, wenn wir das wagen, dann werden wir entdecken, dass der einzige Richter nun beschlossen hat, mich freizusprechen. Dann fallen die steinernen Mauern und die Mauern in unseren Köpfen und die Mauern zwischen den Menschen. Wenn Gott kommt, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle mehr. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.